Ich habe einen ganz schwierigen Text für euch. Nein, ist nicht schwer. Schlagt mal bitte auf, wer das kann, wem es möglich ist. Und zwar wollen wir 4 Verse mal gemeinsam lesen aus dem 2. Korintherbrief 5, Vers 17 bis 20. Und wer die Bibel nicht mit hat oder nicht mitlesen möchte, kann es auch gerne hier vorne tun. Ich habe die Verse an die Wand projiziert. Ich lese mal und ich erkläre auch warum nach der NGÜ, weil es einfach ein bisschen verständlicher ist. Ich habe gerade gesagt, ein schwieriger Text, aber ist nicht schwer. Ich bin ein großer Liebhaber der Elberfelder Bibel, aber manchmal schaue ich eben auch in die NGÜ und es ist einfach schön. Ich habe das hier vorne mal nach der NGÜ ausgedruckt auf den Folien. Vers 17, 2. Korinther 5, Vers 17, steigen wir ein. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Und noch den 20. Vers. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Satz. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Vermutlich denkst du jetzt, boah, ist das ein schwerer Text. Aber wir werden das gleich merken, der Text ist überhaupt nicht schwer. Und ich finde, der 18. Vers, was wir gerade gelesen haben, fasst das nochmal alles richtig toll zusammen. Ich lese uns das einfach nochmal. Gott hat uns durch Christus mit sich versöhnt. Wenn wir uns das mal ein bisschen verinnerlichen, dann verstehen wir das auch. Gott hat uns durch Christus mit sich versöhnt. Und dann kommt es. Gott hat uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Das heißt, ich habe den Auftrag erhalten, diese gute Botschaft weiterzugeben. Du hast den Auftrag erhalten, diese gute Botschaft weiterzugeben. Und was sollst du jetzt tun? Was soll ich tun? Und wir nehmen das mal wörtlich, was im Vers 20 am Ende gestanden hat. Da steht, nimm die Versöhnung an, die Gott dir anbietet. Ich habe mal die Verse habe ich mal in 3 Punkte gegliedert. Und lest das hier vorn. Das heißt, einmal werden wir mal versuchen, und ich möchte, bitte, Betonung liegt auch wirklich auf gemeinsam. Mir ist es ganz wichtig, dass es auch verständlich rüberkommt. Nicht, dass ich das sage. Ich sage das sowieso nicht. Ich sage das nur mit der Hilfe des Herrn. Aber mir ist es wichtig, dass diese Kommunikation, dieser Transport gut klappt, dass die Worte verstanden werden. Der Begriff Versöhnung. Worum geht es? 1. Punkt. 2. Punkt. Die Notwendigkeit der Versöhnung. Braucht es sie überhaupt? Braucht man das überhaupt? Und der Aufruf, was wir gerade gelesen haben in Vers 20, der Aufruf zur Versöhnung ist eben, dein ist mein, ist unser Auftrag. Der 1. Punkt. Wir steigen ein. Und ich möchte mal versuchen, und ich bin so ein Mensch, ich nehme gerne Geschichten wahr, die um mich rum passieren und versuche auch solche Geschichten mal einfach weiterzugeben und plastisch was zu erklären. Ich möchte mal versuchen, den Begriff Versöhnung mal so ein bisschen bildhaft zu erklären, damit wir verstehen, einfach oder das besser verstehen. Und ich habe mal 2 Erzählungen für dich herausgesucht. Und zwar ist die erste Erzählung, da habe ich mal etwas mitgebracht, vielleicht kennt das der eine oder andere, habe ich aus dem Buch von Uwe Holmer entnommen. Wir leben ja jetzt so im 30. Jahr der Wiedervereinigung. Letztes Jahr war 30 Jahre Mauerfall, ganz aktuelles Thema. Da schreibt Uwe Holmer in dem Buch, ich zeige es euch mal, dass ihr das alles seht, der Mann, bei dem Honecker wohnte. Und ich habe mal das jetzt erst kürzlich jetzt wieder gelesen im Urlaub und ich finde das so spannend. Und ich erzähle mal die Kurzversion. Das ist übrigens 2009 erschienen bei SCM Hensler. Also es geht darum, wir schreiben die ersten Monate des Jahres 1990, vor 30 Jahren, genau vor 30 Jahren ist das passiert. Und es war also unmittelbar nach der politischen Wende in der DDR und es war die Zeit der politischen Umbrüche. Erich Honecker war abgesetzt und die DDR hatte eine Übergangsregierung, zuerst mit Egon Krenz und dann mit Lothar de Maizière. Erich und Margot Honecker mussten aus der Regierungssiedlung in Wandlitz ausziehen und hatten plötzlich von heute auf morgen kein Zuhause mehr. Und die beiden bekamen in den Hoffnungsthaler Anstalten in Lobetal bei Bernau für 10 Wochen politisches Asyl. Und das im Haus von Uwe Holmer. Und Uwe Holmer schreibt, und das hat mich sehr bewegt, einen Satz, und den will ich euch mal vorlesen. Die christliche Botschaft ist eine Botschaft der Versöhnung, der Vergebung und des Neuanfangs. Ich wiederhole es nochmal. Wortwörtlich steht das so da. Die christliche Botschaft ist eine Botschaft der Versöhnung, der Vergebung und des Neuanfangs. Also letztlich ist das genau das, was Paulus auch an die Korinther schreibt im 2. Brief. Und ich lese einfach nochmal zur Erinnerung den 17. Vers. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich habe das damals, und der eine oder andere erinnert sich auch daran, ich habe das damals ziemlich genau verfolgt, weil ich mich auch so sehr für die Geschichte der Wendezeit und Nachwendezeit interessiere. Und ich kann mich noch sehr gut an diese Begebenheiten erinnern. Und ein Detail aus dem Buch von Uwe Holmer fand ich sehr spannend. Und da schreibt nämlich Uwe Holmer, nach einigen Wochen des politischen Asyls in Lobetal mussten die beiden Honeckers umziehen. Und sie wurden im Schloss Lindow einquartiert. Das ist in der Nähe von Neuruppin. Kleines Dorf, das Lindow. Und die Leute haben das erfahren, die in dem Ort Lindow wohnten. Und wir können es vielleicht erinnern, es war eine Zeit der Anarchie. Und die Leute sind sehr wütend geworden, wo die erfahren haben, dass Erich und Margot Honecker dort eingezogen sind. Wie gesagt, es war ein gesetzloser Zeitabschnitt vor 30 Jahren. Am Anfang des 1990. Und die Honeckers hatten daraufhin, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben in Lindow, die Zurückweisung oder die Zurückverlegung nach Lobetal zu Uwe Holmer beantragt. Und es ist ihnen auch ermöglicht worden. Und vielleicht, wenn sie nicht weggezogen wären, wieder nach Lobetal zurück, hätten vielleicht die Leute in Lindow Lynchjustiz an den Honeckers geübt, ich weiß es nicht. Und während ihrer Abwesenheit von Lobetal hatten die Honeckers gespürt, Christen wie Uwe Holmer in Lobetal leben Versöhnung. Das ist denen erstmal da bewusst geworden. Und ein Zitat aus dem Buch von Erich Honecker, man kann es kaum glauben, aber wenn Uwe Holmer das so schreibt, ich glaube das, hat Erich Honecker nach der Rückkehr nach Lobetal gesagt zu Uwe Holmer, in ihrer Nähe ist es viel angenehmer als im Umfeld von Menschen, die nicht versöhnungsbereit sind. Das ist doch eine Erkenntnis, die er gewonnen hat. Im Übrigen will ich das nur mal erwähnen, wie schwer das auch der Uwe Holmer zu der Zeit hatte. Es hatte kaum jemand Verständnis für das, was Uwe Holmer an den Honeckers getan hat. Und er schreibt auch in seinem Buch, und das hat mich auch beeindruckt, er hat einen Brief bekommen von einem Mann, damals gab es ja noch keine sozialen Netzwerke, war wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, hat einen Brief bekommen und da hat ein Mann geschrieben, es gibt 4 große Verbrecher, die alle mit H anfangen. Hitler, Hussein, Honecker und Holmer. Und Uwe Holmer hat sich trotzdem nicht von seiner Haltung beirren lassen und er schreibt dann auch so im Lauf der nächsten Woche, gab es immer wieder negative Reaktionen. Aber ich finde, das ist so ein krasses Zeugnis von einer biblischen Versöhnung, von der Kraft biblischer Versöhnung. Und das müssen wir uns mal vorstellen gegenüber dem einst mächtigen Mann der DDR und seiner Frau. Und wir wissen ja, auch Margot war Volksbildungsministerin in der DDR und war an entscheidender Stelle dafür verantwortlich, dass die Kinder von Uwe Holmer nicht studieren konnten, weil sie nicht in der FDJ waren. Ich finde mich da auch wieder. Ich war auch nicht in der FDJ, durfte auch nicht studieren. Und wahrscheinlich einige von euch auch nicht. Also nur, um das mal ein bisschen zu verstehen. Also soweit mal zu einer angebotenen Versöhnung. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ich habe gesagt, 2 Geschichten. Also das ist eine angebotene Versöhnung. Jetzt komme ich mal noch zu einer, damit wir das ein bisschen verstehen, worum es geht. Zu einer angenommenen Versöhnung. Wir hatten die angebotene Versöhnung, eine angenommene Versöhnung. Ihr kennt alle die niederländische Christin Corrie ten Boom und die war zusammen mit ihrer Schwester Betsy ten Boom im Jahr 1944 von den deutschen Besatzern in Holland ins KZ Ravensbrück gebracht worden. Betsy ten Boom ist dort gestorben und Corrie ten Boom hat diese furchtbare Zeit überlebt. Und nach dem Krieg, Zweiten Weltkrieg, hat Corrie ten Boom ein Reha-Zentrum für Opfer der Nazi-Diktatur gegründet und hat sich für Versöhnung eingesetzt zwischen den Opfern und den Tätern. Und da hat sie Vorträge gehalten, ist durchs Land gereist, in den Niederlanden, auch in Deutschland. Und das zentrale Thema von ihr, schreibt sie auch in ihren Büchern, Versöhnung ist durch Gottes Hilfe möglich. Das war ihr zentrales Thema. Versöhnung ist durch Gottes Hilfe möglich. Und dann erzählt sie folgende Geschichte. Es hat mich also auch sehr, sehr bewegt. Bei einem ihrer Vorträge erzählt Corrie ten Boom folgende Geschichte. Plötzlich stand er vor mir, der ehemalige KZ-Aufseher von Ravensbrück. Er war der grausamste Wärter des Lagers. Und mittlerweile hat er zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden. Und jetzt erzählt Corrie ten Boom, nach der Veranstaltung kam dieser Mann zu Corrie ten Boom und stellt ihr die ganz schlichte Frage, können Sie mir vergeben? Wir müssen uns mal da in so eine Situation reinversetzen. Und da schreibt Corrie ten Boom, in ihrer Seele tobte ein harter Kampf. Und sie schickte ein Stoßgebet zum Himmel, sie rang sich durch und hat die ihr entgegengestreckte Hand der Versöhnung eingeschlagen und sagt, ich vergebe Ihnen von ganzem Herzen. Das ist eine angenommene Versöhnung. Jetzt kannst du sagen, okay, jetzt sind die Jüngeren vielleicht hier, die sagen, ach Mensch, diese Geschichten, so weit weg. Lass mich in Ruhe damit. Jetzt erzähle ich eine Geschichte, die ganz authentisch ist und die auch vielleicht euch Jüngere ein bisschen anspricht. Ludwig Schneider, manche kennen ihn, aus Jerusalem, war bei uns in der Gemeinde in Burgstedt und hat Vorträge gehalten vor ein paar Jahren. Und eine Geschichte, die hat sich so eingebrannt bei mir und die habe ich mir auch aufgeschrieben, habe das nochmal recherchiert, was er da gesagt hat, habe die auch gefunden, die Geschichte bei Ludwig Schneider. Und er erzählt von Yom Kippur. Yom Kippur, wer es noch nicht weiß, ist der große Versöhnungstag in Israel. Und an diesem Tag führen sich die Leute in Israel ihre Vergehen vor Augen. Sie bitten also praktisch Gott, die Übertretungen zu vergeben und sie bitten Gott auch, einen Neuanfang zu ermöglichen. Und bis zu diesem Tag versuchen die Juden, ihre Streitigkeiten wieder gut zu machen. Und der jüdische Glaube sagt, Gott verzeiht erst, wenn man sich vorher mit einem Menschen versöhnt hat, mit dem man sich gestritten hat. Und jetzt ist das so ein Ritual am Yom Kippur, versuchen die Juden spätestens am Abend mit ihren Mitmenschen ins Reine zu kommen. Und sie konzentrieren sich an dem Tag bewusst auf ihre Fehler und fixieren auch ihre Fehler. Jetzt kommt die Geschichte von Ludwig Schneider. Also so viel erstmal zum Yom Kippur, was dieser Tag beinhaltet. Er erzählt, zwei Nachbarn haben sich gestritten um einen Parkplatz. Ich habe das so entnommen, Jerusalem ist ziemlich eng gebaut. Hier war ein Haus, in der Mitte war ein Parkplatz. Und um diesen Parkplatz ging's. Was da jetzt genau war, ist ja auch erstmal jetzt zweitrangig. Es ging jedenfalls um diesen Parkplatz. Und am Abend von Yom Kippur beschloss der eine Mann, zu seinem Nachbarn zu gehen, um sich mit ihm zu versöhnen, und hat extra bis zum Einbruch der Dunkelheit gewartet, dass vielleicht die anderen ihn nicht sehen können. Und er läuft los, und als er in der Mitte von diesem Parkplatz war, kommt der andere Mann und hat das gleiche Vorhaben, und in der Mitte von diesem Parkplatz haben die sich versöhnt. Die Geschichte hat mich echt berührt, weil das so authentisch ist. Also, wir sind immer noch bei dem ersten Gliederungspunkt, Begriff Versöhnung. Worum geht es? Wisst ihr, was das Wort Versöhnung im Griechischen heißt? Das heißt verändern oder vertauschen. Ich kann kein Griechisch, überhaupt nicht. Aber ich habe einen lieben Schwiegersohn, der ist Pastor in der Baptistengemeinde in Stralsund. Und der hat das studiert, und den habe ich dann gefragt. Und wenn ich was nicht weiß, dann rufe ich den an oder schreibe ihm eine WhatsApp-Nachricht. Und dann hat er mir das erklärt, dass nochmal, dass da so viel damit in Verbindung steht. Also verändern oder vertauschen. Warum heißt das so? Jetzt müssen wir uns mal in die Zeit reinversetzen, wo Paulus das an die Korinther geschrieben hat. Das Vertauschen von Feindschaft mit Freundschaft und das Vertauschen mit Krieg und Frieden. Das heißt, im antiken Griechenland hatte das Wort Versöhnung einen diplomatischen Hintergrund. Das ist spannend. Es hat praktisch den Friedensschluss bezeichnet zwischen zwei verfeindeten Volksgruppen. Und somit schafft Paulus, und das finde ich das Interessante, überhaupt bei Paulus mal zu lesen, er schafft praktisch eine neue Wortschöpfung. Er sagt, jemanden mit sich versöhnen. So seine eigene Prägung. Das heißt, Paulus verwendet Begriffe, die ineinander verzahnt sind. Das heißt, er verwendet zuerst Rechtfertigung aus dem Bereich des Gerichts und als zweites die Sühne aus dem Opferdienst des Alten Testaments. Also Rechtfertigung aus dem Bereich des Gerichts und Sühne aus dem Opferdienst des Alten Testaments. Und als drittes noch den Loskauf. Auch, das ist auch so ein völkerrechtliches Denken. Da steckt das Wort Lösegeld drin. Aber dazu komme ich gleich noch. Also, das ist so eine neue Wortschöpfung von Paulus. Aber am besten hat mir immer noch gefallen, die Übersetzung von dem Begriff Versöhnung, verändern oder vertauschen. Und da steckt so viel Potenzial drin. Soweit zu dem ersten Gliederungspunkt. Wir machen da weiter. Ich hatte es vorhin angedeutet, die Notwendigkeit der Versöhnung braucht es. Sie brauchen wir das überhaupt? Und jetzt lesen wir uns einfach nochmal den 18. Vers. Es ist so ein, ich sagte am Anfang, schwieriger Text. Es ist kein schwieriger Text. Wenn wir uns das mal richtig nochmal lesen, verstehen wir das auch. Da schreibt Paulus, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Das ist das Erste. Hatten wir heute in der Anbetungsstunde den Gedanken. Und hat uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Ich habe mal noch in einer anderen Übersetzung nachgelesen. Da steht als Übersetzung von Gottes Werk, das alles kommt von Gott. Kommt von Gott oder Gottes Werk, egal wie. Es zeigt einfach, die Versöhnung ist zuallererst eine Tat Gottes. Ganz klar. Nur mal das, um das mal noch mal besser zu erklären anhand der Bibel. 1. Timotheus 2, Vers 5 schreibt Paulus, hier vorne könnt ihr das nachlesen, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Und er hat, jetzt kommt das wieder mit dem Loskauf, er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Und was will uns Paulus damit sagen? Er erklärt uns damit, es gibt nur einen Mittler, einen Vermittler zwischen Gott und Menschen, der zwischen Gott und Menschen steht. Und das war da Jesus Christus selbst, der sein Leben als Lösegeld für alle gegeben hat. Und da steckt wieder das Wort Loskaufen drin. Also das heißt, das ist eine grundlegende Tat Gottes. Das ist eine grundlegende Tat Gottes durch wen? Durch den Herrn Jesus. Versteht ihr? Der Vermittler. An diesem Kreuz, was jetzt ein bisschen verdeckt ist, hat Gott uns durch Christus mit sich versöhnt. Ich sag's nochmal. An diesem Kreuz hat Gott uns durch Christus mit sich versöhnt. Wenn wir uns das wirklich mal richtig lesen, dann verstehen wir das auch. Es klingt erstmal schwierig, aber es ist nicht schwer zu verstehen. Nochmal der Vers aus 1. Timotheus 2, damit es auch wirklich jeder versteht. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Das heißt, Gott hat diese abgrundtiefe Kluft, die nicht zu überbrücken möglich gewesen wäre, überbrückt. Wie hat er das gemacht? Indem er seinen Sohn Jesus Christus zu uns geschickt hat. Es wäre praktisch sonst nie möglich gewesen, zu Gott zu kommen. Und deswegen musste da Jesus einem Vermittler sein zwischen Gott und Menschen. Und wisst ihr, an den Vers, gerade auch weil Ronald heute hier ist, an den Vers denke ich, wenn ich über die gewaltige Rügenbrücke fahre, jedes Mal denke ich an diesen Vers. Das ist so eine gewaltige Brücke für mich und du bist da ja wahrscheinlich schon öfters drüber gefahren als ich. Diese gewaltige Brücke, eine Kluft, die überbrückt wurde. Ich finde das so wirklich berührend. Die Notwendigkeit der Versöhnung, versteht ihr das? Es hätte praktisch sonst keine Möglichkeit gegeben, zu Gott zu kommen. Und deswegen ist das notwendig. Deswegen, das ist einfach die Antwort. Und jetzt nochmal zu dem Vers 18. Das alles ist Gottes Werk. Er hat mich durch Christus mit sich selbst versöhnt. Die Notwendigkeit der Versöhnung. Wir haben den dritten Punkt und da will ich ein bisschen länger dabei bleiben. Der Aufruf zur Versöhnung, es ist unser Auftrag. Wir können das nochmal nachlesen. Vers 20. Da schreibt Paulus, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten oder als seine Botschafter auf. Gesandter, Botschafter. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das heißt, Gott ordnet die Versöhnung nicht an, er stülpt sie uns auch nicht über. Er setzt sie auch nicht mit Macht durch, er zwingt niemanden dazu, das macht er nicht. Er setzt uns auch nicht unter Druck, uns zu versöhnen. Aber andererseits ist es unsere Aufgabe, als Christen diese Botschaft weiterzugeben, diese Botschaft weiterzusagen. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, es ist unser Auftrag. Wir sollen Botschafter sein von dieser Botschaft, von dieser Versöhnungsbotschaft. Wisst ihr, das ist ein Ehrenamt. Ein Botschafter, was macht der? Der gibt jetzt nicht unbedingt seine eigene Meinung weiter. Ein Botschafter in dem jeweiligen Land, wo er ansässig, wo er hingeschickt wurde von seinem Heimatland, er gibt nicht seine Meinung weiter. Er muss exakt im Auftrag seiner Regierung handeln und auch das weitergeben oder was weitersagen, was er von seiner Regierung als Auftrag kriegt. Schönes Beispiel, also wir sind Botschafter, wir sind Gesandte für diese Botschaft und wir sollen auch zu dieser Versöhnungsbotschaft nichts hinzutun und auch nichts weglassen. Ganz wichtig, die Botschaft darf nicht verwässert werden. Und es darf, und das ist auch genauso wichtig, es darf nicht als Drohbotschaft aufgenommen werden, also mit erhobenem Zeigefinger. Und nochmal auf das Bild des Diplomaten, auf das Bild des Botschafters zu kommen. Der Botschafter überbringt die Botschaft seiner Regierung an die jeweiligen Menschen. Und was müssen jetzt die Menschen machen? Die Menschen müssen diesen, ich sag mal, Friedensvertrag ratifizieren. In Kraft setzen, den Friedensvertrag unterschreiben. Ich denke bei dem Wort ratifizieren immer an meine Schulzeit, das war 1975, da war ich in der 7. Klasse und ich weiß noch wie heute, wie die DDR die Schlussakte von Helsinki unterschrieben hat und dann ratifiziert hat, unter anderem von Helmut Schmidt und Erich Honecker ratifiziert. Das ist so ein Wort, das hängt mir bis heute im Kopf. Aber es heißt, in Kraft setzen. Das heißt, wir haben als Christen den Auftrag, diese Versöhnungsbotschaft an die anderen Menschen glaubwürdig weiterzugeben und diesen Frieden weiterzugeben. Und jeder, der das hört, was muss er machen? Er muss den Friedensvertrag nur noch ratifizieren, in Kraft setzen. Natürlich muss der Friede mit Gott auch im Frieden untereinander sichtbar werden. Wisst ihr, was nämlich sonst passiert? Wir werden unglaubwürdig. Es muss einfach sichtbar werden, damit wir authentisch sind. Die erfahrene Versöhnung, die du erlebt hast, die ich erlebt habe, diese erfahrene Versöhnung muss Auswirkungen haben als gelebte Versöhnung. Paulus schreibt in Römer 12, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Immanuel Kant hat mal gesagt, so ein Zitat, der Friede muss gestiftet werden, der Friede kommt nicht von selbst. Versöhnte Beziehungen sind die besten Rahmenbedingungen für die Verbreitung der guten Versöhnungsbotschaft. Wisst ihr, ich fasse mal kurz zusammen. Wir werden jeden Sonntagmorgen an diese Versöhnung erinnert. Wir versuchen das auch auszudrücken in dem Mahl, was wir vorhin auf dem Tisch hatten. Aber wenn wir das nicht leben, wenn wir das nicht weitergeben, dann sind wir nicht glaubwürdig. Denn nur mit versöhnten Beziehungen ist ein ehrlicher Aufruf zur Versöhnung möglich. Ja, der Auftrag zur Versöhnung, der fängt zuerst nicht bei dem anderen an. Wisst ihr, wo der anfängt? Der fängt zuerst bei mir an. Der Auftrag zur Versöhnung fängt bei mir an. Und ich stelle mir ganz ehrlich folgende Frage. Oder zwei Fragen. Und vielleicht stellst du dir auch mal diese zwei Fragen. Bin ich dankbar, dass Gott mich mit sich versöhnt hat? Lebe ich ein versöhntes Leben mit meinen Mitmenschen? Und vielleicht noch eine dritte Frage. Bin ich immer wieder bereit, dem anderen zu vergeben? Meinen Ehepartner, meinen Kindern, meinen Eltern, meinen Glaubensgeschwistern, meinen Nachbarn, meiner Arbeitskollegin. Wisst ihr, Vergebung, das ist keine leichte Sache. Und es ist auch keine lockere Angelegenheit, die man mal eben so macht. Sie ist schwer und sie ist schmerzhaft. Und Vergebung, der Frank hat es heute gelesen, der Vergebung hat unseren Herrn zum Sterben am Kreuz gebracht. Am Kreuz geschah das größte Unrecht. Aber das ist geschehen zu unserem Heil. Dieser Kreuzestod ermöglichte erst die göttliche Vergebung. Das bedeutet nämlich, dass unser Herr nichts von uns verlangt, was er nicht selbst erlebt hätte. Oder was er nicht selbst getan hat. Aber nur Mut. Ich will euch wirklich Mut machen. Mit der Hilfe Gottes ist es zu schaffen. Es ist eine gute, sichtbare Geste. Yom Kippur, Geschichte von Ludwig Schneider. Es ist eine gute, sichtbare Geste, seine eigene Hand dem Kontrahenten zu reichen, um Versöhnung und Gemeinschaft deutlich zu machen. Und es ist im Übrigen falsch zu denken, der andere müsste mal kommen, der andere muss das mal machen. Ich habe letztens so ein Gespräch gehabt, da wurde das auch so gesagt. Ja, ich warte schon so lange, dass der andere mal kommt. Es ist falsch zu denken, du bist gefordert, ich bin gefordert. Wir müssen nicht warten, bis der andere kommt. Ich habe mal einen schönen Satz aufgeschrieben. Vergebung kostet Mut, Unversöhnlichkeit kostet Lebensqualität. Wiederhole das nochmal. Vergebung kostet Mut, Unversöhnlichkeit kostet Lebensqualität. Was tust du? Was tust du, was tue ich in puncto Versöhnung? Oder anders gefragt, warum gelingt es dir, warum gelingt es mir nicht, in diesem Bereich die Maßstäbe unseres Herrn Jesus in die Praxis umzusetzen? Warum gelingt das nicht? Wie kommt es, dass es eben mitunter unter Glaubensgeschwistern keine Versöhnungsbereitschaft gibt? Wie kommt es dazu? Vielleicht ist das ja auch eine Erblast. Wir sind alle in traditionellen Gemeinden teilweise auch groß geworden. Jede Geschichte hat eine Historie. Und vielleicht leidest du auch nur unter Geschichten deiner Eltern, deiner Großeltern, die lange zurückliegen. Vielleicht gibt es noch ungeklärte Geschichten, die deine Eltern betreffen. Ich weiß es nicht, du weißt es. Ich denke bei der Begebenheit immer an die Geschichte aus dem Buch Nehemia. Und wir haben in unserer Bibel solche Geschichten, wisst ihr, warum die aufgeschrieben sind? Damit wir etwas daraus lernen, auch im Alten Testament. Im Buch Nehemia lesen wir gleich im ersten Kapitel, und ihr könnt das mal gerne heute nochmal nachlesen. Ich erzähle das mal ganz kurz. Da war die Situation, dass die Mauer von Jerusalem komplett zerstört war. Was musste getan werden? Zuerst musste der Schutt, musste die Trümmern abgetragen werden. Auf Schutt kann man nicht bauen. Warum? Warum kann man da drauf nicht bauen? Weil das Bauwerk eben nicht hält. Es braucht ein ordentliches Fundament. Also, der Schutt muss erstmal weg. Der Schutt muss was gemacht werden? Was muss mit dem Schutt gemacht werden? Muss hinausgetragen werden. Interessant ist, bevor Nehemia irgendetwas unternimmt, betet er und bittet Gott um eine Lösung. Hört mal genau zu. Bevor er irgendetwas macht, er schießt nicht aus der Hüfte, er macht keinen Schnellschuss, er bittet Gott erstmal um eine Lösung. Und wisst ihr, was er dann machte? Das finde ich das Spannende. Da setzt er sich hin und bekennt die persönliche Schuld, auch die kollektive Schuld, und er bekennt auch die Schuld seiner Väter. Lesen wir im 6. Kapitel, im 6. Vers vom 1. Kapitel, Nehemia, könnt ihr nachlesen, 1 Vers 6. Da steht: Indem ich die Sünden der Söhne Israels bekenne, die wir gegen dich begangen haben, auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Jetzt wird ja manchmal die Frage gestellt: Bist du, bin ich, sind wir für die Sünden unserer Väter verantwortlich? 2. Mose 20, Vers 5, Gott verfolgt die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln, an der dritten und vierten Generation. Aber wisst ihr, und das möchte ich, ist mir auch ganz wichtig, das anzusprechen, weil ich weiß, dass es Christen gibt, die darunter leiden. Und da wird es manchmal von lieben Christen falsch verstanden oder auch falsch interpretiert. Unsere Grundlage ist nicht das Gesetz Moses, sondern ist da Jesus selbst. Unsere Grundlage ist sein vergossenes Blut am Kreuz zur Vergebung der Sünden. Jeder von uns ist selbst für seine eigenen Sünden verantwortlich. Möchte ich ganz klar ausdrücken. Jeder ist für seine eigenen Sünden verantwortlich. Wir können unsere Schuld mit niemandem anderen teilen. Wir können auch niemand anders dafür verantwortlich machen. Das geht einfach nicht. Kinder werden nicht für die Sünden ihrer Eltern bestraft. Und Eltern werden nicht für die Sünden ihrer Kinder bestraft. Aber was möglich ist, leider, wir leiden mitunter an den Folgen der Sünden unserer Väter. Wir leiden mitunter an den Folgen der Sünden unserer Väter. Aber nochmal zurück zu Nehemia. Die Mauer war komplett zerstört. Was musste getan werden? Ich habe es gerade gesagt. Der Schutt, die Trümmer mussten abgetragen werden. Warum? Weil das Bauwerk nicht hält. Es braucht also ein ordentliches Fundament. Der Schutt muss hinausgetragen werden. Zuerst in deinem persönlichen Leben und dann vielleicht auch in der Gemeinde. Was ist Schutt? Ist Schutt ein Hinderungsgrund, warum manches in deinem Leben schiefläuft? Warum ist es vielleicht ein Hinderungsgrund, dieser Schutt, warum manches in unserem Gemeindeleben nicht optimal läuft? Nochmal die Frage, dass du es auch richtig verstehst. Was ist dein Schutt? Wisst ihr, was das ist? Das sind ungeklärte Sünden, ungeklärte Geschichten. Und Schutt abtragen heißt, solche Altgeschichten bekennen und in Ordnung bringen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Vor Gott und vor Menschen. Zuerst vor Gott und dann vor Menschen. Beides gehört zusammen. Ich möchte nochmal die Handlungsweise von Nehemia gern nochmal wiederholen, weil das, ich bin überzeugt, dass der Schlüssel zu deinem Problem Nehemia bekennt zuerst die persönliche Schuld, dann bekennt er die kollektive Schuld und bekennt die Schuld seiner Väter. Und die Frage ist doch die, die jetzt an mich oder an dich gestellt wird. Machst du das als Tochter, als Sohn noch so weiter? Warum beendest du das eigentlich nicht? Warum machst du das nicht? Warum beendest du es nicht? Du hast es doch in der Hand. Warum machst du das denn weiter so? Glaubensgeschwister, Nachbarn, Ehepartner, Arbeitskollegen, alle warten darauf. Und nochmal ein Aufruf. Nutze den Sonntag heute nicht nur zum Faulenzen oder zum Kaffee trinken. Es ist ein denkwürdiger Tag. Sonntag, der 8. März. Heute ist nicht nur Frauentag. Vielleicht erklärst du diesen 8. März 2020 zu deinem persönlichen Yom Kippur, zu deinem persönlichen Versöhnungstag. Lass doch einfach den Frieden in dein Herz. Bitte Gott heute noch um echten Frieden und bringe nicht nur die Beziehung zu ihm in Ordnung. Das ist natürlich die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung, die Beziehung zu ihm in Ordnung bringen. Und dann bringe die Beziehung doch auch zu deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, deinem Ehepartner, deinen Kindern, deinen Eltern in Ordnung. Gott ist ein Heiland. Gott ist ein Heiland-Gott. Er möchte, da steckt drin, er möchte, dass deine Beziehung wieder heil wird. Heiland, das ist so ein altes Wort, aber gefällt mir sehr gut. Er möchte, dass die Beziehung wieder heil werden. Er hat Erbarmen mit dir. Wisst ihr was? Erbarmen ist so ein altes Wort. Und ich schaue dann immer nach bei duden.de. Anteil nehmen heißt das. Bedeutet Gott, der Heiland Gott, nimmt Anteil an dir. Er möchte, dass deine Beziehung wieder heil werden. Er nimmt Anteil an deiner Situation. Wir sind gleich am Ende und wir singen gleich noch ein, wie ich finde, ein schönes, passendes Lied. Das ist das Lied 77 und da heißt es im Refrain, auch um dieses, da geht es auch um dieses Erbarmen, um dieses Anteilnehmen. Da heißt es, ich habe das sogar hier vorne nochmal rausgeschrieben, du hast Erbarmen, du sehnst dich nach mir, dein Lieben ist unendlich groß. Das ist aus dem Lied Jesus, ich komme zum Kreuz. Werden wir gleich noch singen. Jesus, ich komme zum Kreuz. Es ist die einzige Chance, zum Kreuz zu kommen. Schade, dass es ein bisschen verdeckt ist, aber es ist ja nur ein Symbol. Zum Kreuz zu kommen ist die einzige Chance, dass sich das, was sich zwischen dir und deinem Gegenüber angehäuft hat, wieder loszuwerden. Die Sache praktisch ans Kreuz zu bringen. Könnt ihr euch erinnern, ich war vergangenes Jahr, war ich hier gewesen, da hattet ihr Familiengottesdienst und da haben wir das Thema gehabt, denke da gerne zurück, tausche Last gegen Ruhe. Nach dem Vers Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe das noch sehr gut vor Augen, da saßen die Kinder hier auf den kleinen Stühlen vor mir. Richtig toll. Und dann waren die zwei Jungs, die ihre schweren Rucksäcke ans Kreuz geschafft haben. Wisst ihr das noch? Das war diese Last ans Kreuz zu bringen. Die einzige Möglichkeit, die Last loszuwerden. Und du musst nicht hier an dieses Kreuz, ich sage das gerade, es ist nur ein Symbol, du musst nicht die Last hier an dieses Kreuz bringen. Vielleicht machst du es mal heute Abend so. Du verzichtest einfach mal aufs Fernsehprogramm und kniest dich mal an deinen Fernsehsessel. Mach's doch mal einfach mal. Mach das mal aus. Und bring's ihm mal deine Last. Bring mal deine Last ans Kreuz, symbolisch. Im Übrigen, Schuld zu bekennen, muss im ersten Step vor unserem Herrn passieren. Und im nächsten Schritt die Schuld dem Gegenüber zu bekennen. All das gehört zusammen. Feier doch heute deinen persönlichen Versöhnungstag. Ich bin jetzt am Ende des Predigtdienstes und ich möchte nochmal auf das Lied 77 eingehen, was wir gleich singen. Danke schon mal, dass Simone das jetzt spielt. Da heißt es, mit offenen Armen rufst du mich zu dir. Du nimmst mich Verlorenen an. Du zahlst den Preis meiner Schande und Schuld. Jesus, ich komme zum Kreuz. Lass uns das singen, das Lied 77.